Herzlich willkommen zum Podcast von Verstehe deinen Hund. Dein Podcast für mehr Miteinander. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Folge meines Podcasts und freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Ina Holz und ich coache und berate Hundehalter. In diesem Jahr befinde ich mich im 10. Jahr meiner Selbstständigkeit und habe in den letzten Jahren bereits etlichen Mensch-Hund-Teams zu einem harmonischen Miteinander verholfen. Genau wie in meiner Arbeit ist auch das Kernthema hier im Podcast das Miteinander. Wenn du neu dabei bist, dann empfehle ich dir, unbedingt die allererste Folge des Podcasts anzuhören. Denn dort erfährst du etwas mehr über mich, meine Arbeit und worum es hier im Podcast geht. Und solltest du dir aktuell Unterstützung für das Miteinander von dir und deinem Hund wünschen, dann lass mich dir an dieser Stelle einen ersten Tipp geben. Denn in allgemeinen Büchern und auch in Podcasts wie diesem, wo es um allgemeine Themen geht, wirst du sicherlich dein allgemeines Wissen zum Thema Hund oder auch Beziehung erweitern können, aber keine spezifischen Antworten finden, die für euch als individuelles Hund-Mensch-Team zutreffend sein werden. Individuelle Themen brauchen eine individuelle Betrachtungsweise und diesbezüglich ist ein neutraler, professioneller Blick von außen auf euch als Team das, was benötigt wird. Sollte dies dein Wunsch sein, dann schau gerne einmal auf meiner Homepage vorbei. www.verstehe-deinen-hund.com. Denn hier findest du Möglichkeiten wie Einzel- oder Online-Coachings, die eurer Individualität gerecht werden. Und nun zur heutigen Folge. Denn dieses Mal begrüße ich eine Gesprächspartnerin, wo ich mir vorstellen kann, dass sie dir vielleicht bekannt ist. Ich bin super happy, dass sie bereit war, mit mir dieses wert- und gehaltvolle Gespräch aufzuzeichnen. In vielen gemeinsamen Gesprächen haben wir schon oft festgestellt, dass wir einen sehr ähnlichen Blick auf das Thema Hund werfen und uns auch in unseren Werten und dem Anspruch an den Umgang mit dem Hund sehr ähneln. Freu dich auf ein intensives Gespräch mit der lieben Katrin Lüke, die nicht nur einen Einblick in ihren Alltag und Werdegang als Dogwalkerin gewährt, sondern eben auch aufzeigt, welchen hohen Wert eine natürliche Kommunikation mit unserem Hunden für unser Miteinander hat. Also mach es dir nochmal bequem und jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Katrin, schön, dass du da bist. Ja, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und habe dich hier eingeladen, weil ich ja weiß, dass wir sehr ähnlich auf die Hunde blicken und freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
Ja, genau, wie eben schon erwähnt, wir haben ja schon einige Gespräche miteinander geführt und darüber dann auch entschlossen, ein Gespräch doch mal hier in einem Podcast festzuhalten. Das heißt, ich kenne dich ja ganz gut. Die Zuhörer, ja, der eine oder andere kennt dich sicherlich, kann ich mir gut vorstellen, aber vielleicht einige auch noch nicht. Magst du dich erst einmal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Katrin Lüke. Ich bin 55 Jahre alt und arbeite seit 2012 als Dogwalkerin, also seit 14 Jahren. Und was ich vielleicht noch erwähnen kann, was ganz spannend ist, ich habe mir erst meinen ersten Hund mit 37 Jahren angeschafft.
Okay.
Also relativ spät. Ist vielleicht auch eine kleine Motivation für den einen oder anderen. Und ja, ich habe zwei eigene Hunde. Den Elmo, das ist ein Schäferhund, Herdenschutzhund, was ist das dritte? Laika, Mischling.
Ja.
Und jetzt seit neuestem auch noch die kleine Yoko, ein Border Collie Mix.
Ja, sehr schön. Prima. Genau, also du machst das Dogwalking ja mehr oder weniger hauptberuflich, kann man sagen. Mhm. Ne? Hast ja da in dem Sinne auch deine Passion zum Beruf gemacht. Und ja, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie du dazu gekommen bist, weil da ist ja dann von 37 bis 55 einiges in deinem Leben zum Thema Hund passiert.
Ja, also angefangen hat das, indem ich im Grunde genommen Hunde von Freunden mitgenommen habe, die wieder in ihren Beruf eingestiegen sind, dann die Schwester von der Freundin, dann von den Kindergartenkindern, die eine Mutter hat mir ihren Hund noch mitgegeben. So, also so habe ich angefangen, Erfahrungen zu sammeln mit den Hunden. Und dann hatte ich den Hund meiner Mutter noch in Urlaubspflege und dann wurde ich sowieso schon gefragt, machst du das beruflich? Ah, und ja. Dann habe ich so überlegt, ach, das ist eigentlich eine gute Idee. Mhm. Ja, das hat mir auch sofort zugesagt, also die Hunde so zu beobachten in der Gruppe und dann mit ihnen so zu laufen, das ist, ja, das war halt voll meins. Und damals gab es noch keine Ausbildung, also Learning by Doing. Mhm. Und so bin ich dann am Ende des Tages dazu gekommen, dass ich dann ein Gewerbe angemeldet habe.
Ja, also ja, es hat sich einfach so entwickelt, könnte man sagen.
Genau,
ja. Ja. Mhm. Aus Lust und Freude und auch natürlich aus dem Vertrauen der Leute heraus, die sie dir ja auch entgegengebracht das. Haben.
Ne? Ja, auf ja. jeden Fall.
Genau, das heißt, du warst dann ja schon relativ zügig mit relativ vielen Hunden unterwegs, weil du bist ja nicht einzeln mit denen gegangen, sondern du hast sie ja doch schon auf deinen Spaziergang dann einfach mitgenommen, oder?
Genau, ja. Also es waren ja nicht viele Hunde, aber es waren dann so 3, 4. Mhm. Ne? Das ist ja noch überschaubar, wenn man bedenkt, dass es jetzt halt ein paar mehr geworden sind.
Ja.
Also ich fand das eigentlich optimal, um da so reinzukommen, um zu lernen, um zu sehen, was machen die Hunde. Und ich war allerdings auch früher noch ein bisschen anders unterwegs als heute. Also früher bin ich mehr in so einem, ich sage jetzt mal, Arbeitsmodus unterwegs gewesen. Mhm. Da war der Schwerpunkt das Laufen.
Mhm.
Und inzwischen ist es aber so, dass sich das ein bisschen verlagert hat, dass wir auch mal anhalten und sogenannte Spielplätze einnehmen und die Hunde mal so auch ein bisschen in die Interaktion gehen können.
Also von der Struktur her würdest du sagen, hat sich der Spaziergang verändert?
Ja, genau. Also es passiert mehr und ich sehe auch natürlich mehr aufgrund der Erfahrung. Die Hunde bringen, da kommen wir vielleicht später auch noch drauf, sehr viel an Ideen mit und an Fähigkeiten. Und ich arbeite die dann so ein bisschen mit den Hunden zusammen auch raus, dass dann jeder auch so in seine Aufgabe gehen kann.
Ja, sehr schön. Ja, das ist ja auch sowieso das Wichtige oder so ein bisschen auch das Kernthema von der Gruppe ja an sich, ne? Und da sind ja Hunde auch uns Menschen sehr, sehr ähnlich, was eben das Einbringen in die Gruppe betrifft. Genau, das, was ich immer ganz spannend finde, und ich habe ja auch mal Dogwalking gemacht oder hatte ja auch mal einen Gassi-Service, von daher ist es immer ganz spannend, wie man so da dran gekommen ist, weil ich kann mich an meine Anfänge erinnern und bevor ich das gemacht habe, habe ich gedacht, also wie zur Hölle soll ich denn 200 an der Leine halten und brauchte doch erstmal so ein bisschen externen Zuspruch, dass das schon irgendwie möglich ist, weil ich habe gedacht, die ziehen mich halt vom Fleck und das finde ich erstaunlich, dass du da anscheinend gar keine Hemmung irgendwie hattest, oder?
Ja, ich war noch jung und ich hatte da irgendwie gar keine Zweifel und das haben die Hunde auch gemerkt. Ne, ich bin also sofort los und wenn ich Hunde übernommen habe, sofort gedacht, ja, wir gehen. Ne?
Ja.
Und Katze, egal, wir gehen.
Ja,
ne?
Ja.
Also das war der Vorteil, dass ich damals eben noch in diesem Arbeitsmodus unterwegs war. Das haben die Hunde irgendwie aufgenommen und übernommen und gespürt. Und das hat mir wahrscheinlich sehr geholfen damals.
Also einfach eine gewisse Klarheit praktisch an den Tag gelegt.
Richtig.
Also du hattest ja dann einfach schon deinen Plan und warst dann einfach zielstrebig bei der Sache,
genau.
Kann man sagen. Ne?
Ja, ja, genau.
Ja. Und dann sicherlich, also ich war ja noch jünger. Bei mir ist es ja so 10 bis 12 Jahre her. Da war ich so Ende 20. Und da war, also würde ich jetzt sagen, halt auch noch nicht so klar und gefestigt, wie man es jetzt ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, ist man, wenn man vielleicht später auch einsteigt, auch schon etwas klarer bei der Sache oder hat weniger Selbstzweifel vielleicht auch in solche Sachen. Ne? Das hilft einem dann sicherlich schon, ne?
Ja, einerseits ja und andererseits war ich damals schon auch ein Stück weit naiv, was mir geholfen hat.
Ja.
Ne?
Ja,
also jetzt
nein.
sehe ich, ich sage jetzt mal jetzt im Alter, sehe ich aber auch Gefahren, die ich früher vielleicht eher wegignoriert habe. Also ich war schon ein bisschen anders unterwegs. Und jetzt bin ich mir schon mehr auch bewusst, dass auch Sachen mal anders laufen können. Ne?
Ja. Ja. Erfahrung beraubt einem auch ein Stück weit seiner Naivität.
Ja.
Das muss man sagen. Das habe ich auch oft, wenn ich mit so Kunden spreche, wo ich merke, die haben diese Naivität noch. Da halte ich mich auch oft ganz bewusst zurück und sage, ich sage jetzt nicht, was ich darüber denke und wie ich es machen würde, weil behaltet euch auch ein Stück weit eure Naivität, sammelt auch eure eigenen Erfahrungen. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, weil es bringt ja gar nichts, wenn ich meine Sorge oder das Ergebnis meiner Erfahrung praktisch jetzt auf deren Schultern packe und damit praktisch ihre Führungskompetenz schwäche, indem sie dann aus einer Sorge oder einer Angst heraus handeln oder in eine Kontrolle anstatt ins Vertrauen kommen zum Beispiel. Ja. Ne?
Plus ist es auch ganz, ganz wichtig, finde ich, eigene Fehler machen zu dürfen und aus denen dann wieder zu wachsen und zu lernen. Das ist sowohl wichtig bei Hunden als auch bei dem Menschen.
Ja, und dann sind wir auch wieder bei dem Thema, dass Mensch und Hund sich da auch einfach gar nicht so sehr unterscheidet.
Ne? Richtig.
Ja, wir funktionieren da wirklich sehr, sehr ähnlich und der Mensch guckt meistens nur so gesondert auf den Hund, weil er sich halt für sowas Besonderes sieht. Ne?
Ja, wir können viel von den Hunden lernen. Also ich sehe es eher tatsächlich umgekehrt, dass wir ein bisschen mehr noch auf die Hunde gucken sollten und können.
Ja, das sehe ich ganz, ganz ähnlich. Sehr schön. Ja, also wo ich mich auch noch so dran erinnere, als aus meiner Dogwalking- und Gassi-Service-Zeit, ist, wenn man dann halt mit so einer Hundegruppe unterwegs ist, dann geht es ja wirklich viel, viel mehr um Führung. Und dann spielen ja diese Sachen wie Kommandos gar nicht so eine riesengroße Rolle mehr. Weil in dem Moment, wo du eine Gruppe führst, musst du ja gleichzeitig auf mehrere Hunde eventuell auch einwirken und da bleibt dann ja auch nicht mehr die Zeit, jeden einzelnen Hund irgendwie anzusprechen, jedem einzelnen Hund irgendein Kommando zu geben, geschweige denn mit jedem einzelnen Hund erstmal irgendein Kommando aufzubauen. Das sind ja alles Dinge, die dann irgendwie ab Hund 2 und 3 gar nicht mehr so wirklich greifen und dieses Kommandokonzept, finde ich immer, ist halt maximal für ein Hund ein Mensch und ob es denen dann so in Gänze gerecht wird, steht auch nochmal auf einem anderen Blatt. Aber wie würdest du da vielleicht deinen Führungsstil beschreiben oder vielleicht auch deine Art der Kommunikation mit den Hunden?
Also also erstmal bin ich der Ansicht, dass Kommandos im Alltag gar nicht notwendig sind. Dass aber natürlich Hunde eine Führung brauchen, damit sie sich orientieren können. Und ich vergleiche meinen Führungsstil immer so ganz gerne mit einer Gruppenleiterin von einem Kindergarten zum Beispiel. Ich treffe dann, wenn ich durch den Wald laufe, auch manchmal so eine Waldgruppe, so einen Waldkindergarten. Und wenn die Kindergärtnerinnen mit ihren Kindern dann sprechen, dann hört sich das eigentlich genauso an, wie wenn ich mit meiner Hundegruppe unterwegs bin. Also ich muss dann immer schmunzeln. Genau, und deswegen würde ich auch sagen, ist meine Art, mit den Hunden umzugehen, eine sehr natürliche, authentische Art. Und ich bin davon überzeugt, da Hunde uns ja sehr genau studieren, dass die genau wissen, wenn wir einen bestimmten Tonfall haben oder einen bestimmten Ausdruck haben, dass sie schon alles mitbekommen und wahrnehmen und eben auch darauf reagieren. Und natürlich ist es auch so, dass bestimmte Wörter durch Wiederholung sozusagen konditioniert sind, ne? So wie das bei Menschen eben auch ist. Wenn da ein Fahrrad kommt und ich sage Fahrrad, wir gehen alle auf die Seite, dann ist das etwas, was ich natürlich auch wiederhole, wenn immer wieder mal ein Fahrrad kommt. Und dann wissen die natürlich, wenn ich sage Fahrrad, das bedeutet, wir gehen an die Seite. Ja. Das ist wie eine Kindergartengruppe auch. Und ein anderer Vergleich ist vielleicht auch noch eine Firma, weil jeder Hund bringt hatte ich ja schon mal vorhin angedeutet, auch gewisse Fähigkeiten mit, also Kompetenzen. Und in einer Firma habe ich ja auch verschiedene Stellen besetzt. Und da ist es wichtig, damit die Firma gut funktioniert, dass jeder auf seinem Posten eine gute Arbeit machen kann. Und das Ganze ergibt dann ein schönes, wenn es gut läuft und wenn man einen guten Chef hat, dann hat man da eine gute Firmenstruktur und kann sehr effizient eben arbeiten. Natürlich muss man aber auch gucken, dass da keiner über die Stränge schlägt, dass keine Reibereien untereinander stattfinden, dass jeder in seinem Bereich auch sich so verwirklichen kann und so weiter. Und das ist ja auch wichtig, dass ich als Gruppenleiter das sehe. Erstmal, was bringen die Hunde mit für Fähigkeiten? Und wie können sie sich dann so einbringen, dass es eben der Gruppe nützlich ist.
Ja, das ist ein sehr schönes Bild und ich glaube, dass es für die Menschen ganz gut nachvollziehbar ist, was für sie halt bekannt ist, einfach sich daran so ein bisschen zu orientieren. Ne? Also ich glaube, so eine Gruppenstruktur über jetzt ein Unternehmen oder ich finde, in Familien ist es eigentlich auch ähnlich. Da gibt es auch verschiedene Aufgaben, verschiedene Rollen und auch verschiedene Kompetenzen. Jetzt gar nicht nur auf den engsten Familienkreis bezogen hinsichtlich, also sage ich mal, die Eltern und die Kinder, sondern in meiner Familie erlebe ich das auch in einem weiteren Radius, wenn ich noch meine Tanten und Onkels und so weiter mit einbeziehe, je nachdem, worum es geht. Da hat schon auch immer jeder irgendwie so seine Rolle und es gibt immer wieder Menschen, die da ja irgendwie Verantwortung, sage ich mal, für die direkte Sache übernehmen und dann aber auch Menschen, die einfach diese Leute nochmal unterstützen, die vielleicht keine Menschen sind, die ja direkt an der Front stehen, je nachdem, worum es geht, aber dann halt gucken, dass die den Rücken frei halten, ne? Dass die diese dann irgendwie versorgen und ne, also dann kümmert sich halt einer irgendwie ums Essen, andere kümmern sich um andere Sachen und das geht dann irgendwie so Hand in Hand und das ist, finde ich, so auch so eine ganz natürliche Sache, wie sich Dinge finden. Also ja, das ist ganz spannend und das habe ich auch in der Hundegruppe schon ganz oft beobachtet, dass es eigentlich gar nicht so sehr darum geht, was will ich jetzt aus dem Hund machen, sondern eher, wen habe ich da?
Genau.
Und dann auch das, also die Kompetenz zu sehen und das einfach so zu fördern und sich das auch ein Stück weit ja auch so frei zu lassen, dass ich das fügen kann, ne?
Genau,
so,
genau. Und vielleicht, um das ein bisschen bildhafter auch darzustellen, ich nehme mal den Elmo als Beispiel. Der Elmo ist ein Hund, der gerne autonom arbeitet, aber auch gut kooperieren kann. Und das kann ich mir dann in der Gruppe insofern zunutze machen, als dass ich sehe, was will er denn als autonomer Hund? Mhm. Also was kann er selbstständig übernehmen an Aufgaben? Und wo braucht er meine Anleitung? Und wo muss ich ihn vielleicht auch stoppen? Und er ist ein Hund, der sich verantwortlich fühlt, die Gruppe zu schützen. Und das ist natürlich eine sehr tolle und auch anspruchsvolle Aufgabe. Und da muss ich als anleitender Mensch darauf achten, dass er das in einem Maße macht, wie ich mir das vorstelle, nicht wie er es gerne möchte. Weil als er ankam, der war 1,5 Jahre damals, der hätte das gerne nach seinen Vorstellungen gemacht, aber er musste das noch ein bisschen dann lernen. Und jetzt ist er aber im Moment an einem Level, wo ich das gut machen kann. Ne? Mhm. Wo, wenn jetzt zum Beispiel ein fremder, freilaufender Hund auf unsere Gruppe zustürmt, dann wäre der Elmo derjenige, der diesen Hund dann stoppt und von der Gruppe fernhält.
Ja, sehr schön.
Ja, ja. Das ist natürlich toll, so einen Mitarbeiter zu haben. Habe ich so einen nicht, dann muss ich das als Gruppenleiter übernehmen.
Ja.
Also wenn ich jetzt nur ein oder zwei Hunde habe und diese Kompetenz ist nicht dabei, dann muss ich das machen für den Hund.
Ja, genau. Also in erster Instanz, ist es ja schon so, dass wir als Mensch ja die Verantwortung tragen und deswegen natürlich auch die gucken müssen, dass die einzelnen Bedürfnisse, wie auch das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit, natürlich gewährleistet ist. Genau, und dann ist es ja eher so ein bisschen der Blick, wo kann mich dann mein Hund oder der einzelne Hund in diesen Sachen auch unterstützen und wie weit kann ich ihm das dann auch zutrauen und zugestehen, ne? Und genau, und dann eben ja in die Kooperation zu finden hinsichtlich, er hätte das vielleicht mit einer anderen Vorstellung gemacht und den Switch oder die Anpassung, die es dann ja immer braucht, ist, die Vorstellung des Hundes halt dann an die menschliche Welt anzupassen. Mhm. Ne? So, und das ist wahrscheinlich das, was du so ein bisschen dann auch mit deiner Vorstellung meinst, dass er natürlich nicht über die Stränge schlägt und eben ja dann auch in ein allgemeines, respektvolles Miteinander gewahrt wird, dass er da nicht zu große Kreise zieht oder keiner mehr in den Wald darf.
Ja, genau. Ne? Und dass er auch bei der Begrenzung ein richtiges Maß findet und nicht übertreibt. Und solche Sachen sind wichtig. Ja.
Ja, und schon hat man ja einen ganz anderen Lerninhalt auch für so einen Hund. Ne? Also das ist ja ein komplett anderer Inhalt als jetzt, ich würde sagen, immer noch die allermeisten, also mit welcher Vorstellung die allermeisten immer noch daran gehen hinsichtlich, der Hund muss Sitz, Platz, Fuß können. Mhm. Ne? Und ganz schön, wie du es vorhin beschrieben hast, auch die Situation mit dem Fahrrad. Ja, da findet eine Konditionierung statt, das ist klar. Ich glaube, wir sind alle konditioniert und Lernen kann gar nicht ohne Konditionierung stattfinden. Aber du hast einfach dieses Kontextbezogene und durch dieses Kontextbezogene erhält die Konditionierung oder dann halt von mir aus auch das Kommando, ich meine, im Endeffekt ist das auch nur eine Vokabel, eine Sinnhaftigkeit für den Hund, weil er ja durch das Kontextbezogene in ein ganz anderes Mitdenken und ein ganz anderes Verständnis kommen kann und somit auch viel mehr Vertrauen ja in deine Führung erhält.
Ja, ne? Das finde ich, das ist ein total wichtiger Punkt, weil genau, die Hunde sollen ja sehen, warum wir etwas machen. Wenn ich jetzt ein Kommando antrainiere, ich könnte ja das Kommando Fahrrad einfach jetzt ohne Fahrrad antrainieren. Da kommt gar kein Fahrrad, aber ich sage Fahrrad und alle Hunde gehen an die Seite.
Ja.
Das wäre halt nicht kontextbezogen, sondern dann wäre es eben einfach ein auftrainiertes Kommando und die müssen das jedes Mal machen, wenn ich Fahrrad sage.
Ja. Ja.
Wenn ich aber den Hunden zeige, da kommt was und wir schützen uns alle und wir schützen natürlich auch den Radfahrer und wir nehmen Rücksicht, dann bekomme ich viel mehr die Chance, dass ein Hund das auch selbstständig löst. Ne? Und wenn ein Hund ein Fahrrad sieht und weiß, ja, wir müssen bei Fahrrad ja immer an die Seite gehen, dann bekomme ich da auch schon ein selbstständiges Handeln unter Umständen.
Ja, genau. Oder Hunde, die auch anfangen mit anzuzeigen, weil sie verstehen, dass bestimmte Reize für euch als Gruppe auch eine Relevanz haben. Ne?
Auch das, genau.
Also die kommen wirklich in eine andere Mitarbeit und wenn man das einmal durchblickt und verstanden hat, dann kommt einem dieses Trainieren von Kommandos wirklich inhaltslos vor. Ne? Also so geht's mir damit so ein Stück weit. Also es gibt natürlich Bereiche, wo Kommandos eine Rolle spielen, gar keine Frage, wo die hingehören, wo die auch eine gewisse Werthaftigkeit haben, wo es ja auch sinnvoll ist, die anzuwenden. Aber ich finde eben für diesen ganz normalen Alltag wird man schon fast mit einer, sag ich mal, kommandobasierten Kommunikation, dem Hund als hochsoziales Wesen, der einfach auch in der Lage ist, unglaublich differenziert und eben kontextbezogen zu kommunizieren, überhaupt nicht gerecht, wenn ich als Führungsperson dann so eine reduzierte Kommunikation anwende. Ne?
Richtig, ja. Ja, also ich denke, das Thema Training ist, das grenze ich nicht aus. Also ich finde, dass es gibt Hunde, die da unfassbar viel Spaß haben, mit dem Menschen zusammen Sachen zu machen. Das ist so wie mit Kindern, die gerne in Sportverein gehen. Und da passieren ja auch quasi Kommandosachen. Also wenn ich an meine Leichtathletikzeit denke damals, da sind wir auch auf Pfiff, haben wir irgendwelche Sachen gemacht, ne? Und hatten Spaß dabei.
Ja.
Insofern, ich verurteile das natürlich nicht. Aber ich denke, dass man das gut trennen darf zwischen Alltag und eben so einer Trainingssituation.
Ja, genau. Ich glaube auch, das bringt eigentlich total viel Klarheit rein, wenn man versteht, wo was hingehört. Ne? Und auch ein Stück weit, was der Hund von uns auch braucht oder vielleicht auch, was der für einen Anspruch an unsere Führung auch ein Stück weit hat. Ne? Und Kommunikation ist ja da schon auch immer so das Werkzeug für Bindung. Und deswegen, finde ich das auch wichtig und weiß ja auch, dass wir da sehr, sehr gleich im Denken sind, dass man da einfach immer mal wieder auf diesen Unterschied auch aufmerksam macht, weil ich glaube, der ist wirklich ganz, ganz vielen Menschen noch gar nicht so klar und bewusst. Und dabei, finde ich, steckt da so viel Wert drin. Genau, ja. Also jetzt haben wir schon da hinsichtlich über das ein oder andere gesprochen und auch schon ein bisschen Hintergrund und warum erklärt. Aber was würdest du vielleicht so im Allgemeinen sagen, was dir im Umgang mit den Hunden wichtig ist?
Auf jeden Fall Respekt und Wertschätzung. Ich denke, es ist wichtig, dass wir die Bedürfnisse der Hunde erkennen. Also Hunde sprechen mit uns und da kann ich ja auch mal ein Beispiel nennen. Meine Labrador-Hündin in meiner Gruppe ist aus einer Arbeitslinie und ist sehr stark am Außen orientiert. Und als sie zu mir kam, war sie, glaube ich, 1,5 Jahre alt, da ist sie dann auch einfach, Zäune existierten quasi gar nicht. Ne? Also die hat irgendwas gesehen und dann zack, ist sie hin, war sehr, sehr darauf bedacht, so ihren Kick zu holen im Außen. Und da habe ich mich natürlich dann auch gefragt, wie kann ich das nutzen oder wie kann ich das eindämmen? Und wir machen ja in der Hundewelt oft aus meiner Sicht den Fehler, dass wir ein Verhalten sehen und versuchen, dieses Verhalten einfach abzustellen, obwohl das ein Verhalten ist, das für den Hund ein natürliches, wichtiges Verhalten ist. Wir müssen gucken, warum macht der Hund etwas. Und diese Labradorhündin, die hat halt ihre Aufgabe da oder sieht halt ihre Aufgabe darin, weil sie darin gut ist, Sachen zu sehen im Außen und sich zu kümmern. Also muss ich gucken, wie ich das für meine Gruppe dann so einbringen kann, dass wir alle Nutzen davon haben. Und deswegen musste ich gucken, dass ich dann dieses Verhalten in die Gruppe bekomme, statt dass sie das sich selber im Außen holt. Und ich arbeite nach dem Raumdenken, Ursula Löckenhoff. Und da gehen wir über die Leine erstmal. Also ich schränke quasi ihren Raum etwas ein, dass sie eben nicht über Zäune springen kann. Ich musste das ja dann auch bei mir im Garten so machen, dass sie nicht über Zäune springt. Also hatte ich sie da an der Leine. Und mit der Zeit habe ich dann gesehen, dass sie ja auch innerhalb der Gruppe, sage ich jetzt mal, Dynamiken eingrenzen kann. Wenn ich also Hunde habe, die überdriften, dann ist die Leila, so heißt der Hund, in der Lage, diese dynamischen Hunde dann zu stoppen. Und wenn ich jetzt einen neuen Hund in die Gruppe hole, der erstmal lernen muss, seine Dynamik im Griff zu haben oder der halt eben einfach von sich aus gerne Energie reinbringt und das ist aber für die Gruppe eben nicht so gewollt oder günstig, dann ist sie diejenige, die das eben stoppen darf. Das erlaube ich ihr und ich unterstütze sie darin. Und auch da muss ich dann wie beim Elmo schauen, dass sie nicht überdriftet. Und so hat sie jetzt ihre Aufgabe gefunden. Inzwischen kann sie also ohne Leine im Garten rumlaufen und ich weiß, die Außenreize sind jetzt gar nicht wichtig für sie, weil sie sich eben um die Struktur kümmern darf innerhalb der Gruppe, um die Dynamikeingrenzung kümmern darf.
Ja, ja.
Und das macht sie unfassbar zuverlässig und das macht sie mittlerweile auch wirklich zuverlässig draußen.
Toll.
Ja, selbst wenn ein Hund aus meiner Gruppe einen Außenreiz wahrnimmt und dem nachgehen wollte, dann würde sie nicht mitgehen, was ja früher auch gerne so in ihrem Sinne gewesen wäre, sondern sie würde dann diesen Hund tatsächlich in der Dynamik stoppen.
Wahnsinn, ja. Und das beschreibt es eigentlich auf den Punkt, ne? Was es auch ausmacht, die Talente der Hunde so zu erkennen. Und du hast es auch am Anfang genau exakt beschrieben, weil das, was die Hunde mitbringen, wir bewerten das Verhalten viel zu schnell, ne? Also wir sagen viel zu schnell, das ist ein Verhalten, das ja darf nicht sein, das gehört da nicht hin oder das wollen wir weghaben und abstellen und sind dann nur noch damit beschäftigt, wie kriegen wir das irgendwie unterdrückt oder ja halt abgestellt, anstatt immer zu sehen, dass genau, dass da ja eine Motivation dahinter steckt und dass das ganz oft das Verhalten, was wir als unerwünschtes Verhalten sehen, dass da ganz oft eben genau das Talent des Hundes ist.
Ja, ne? Es darf natürlich nicht aus dem Ruder laufen. Also man darf natürlich dann frühzeitig erkennen, dass das eine Fähigkeit ist. Und wenn man diese Fähigkeit dem Hund sich selbst überlässt, dann kann das natürlich ein problematisches Verhalten werden. Ne? So wie es jetzt bei ihr am Anfang war, dass sie dann irgendwas sieht und dann zack, Heidewitzka, weg ist sie. Das geht nicht. Ne? Ja. Also da gewisse Grenzen sind natürlich notwendig, aber wenn man dann ein Miteinander gefunden hat dafür dieses Verhalten, dann ist das natürlich wunderbar, wenn man das einsetzen kann. Plus, wenn Hunde die ihre Aufgabe gefunden haben, dann schafft das eine Wertigkeit für den Hund. Das heißt, die sind dann wichtig für die Gruppe und jeder weiß das. Und das alleine ist schon echt ein ganz tolles Gefühl für den Hund.
Ja, klar, das stillt das Bedürfnis auch wieder nach Bindung und Beziehung, nach Anerkennung. Und genau, und das, das sind Grundbedürfnisse, die dann bedient werden. Und ja, das ist intrinsisch motiviert. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sogar Leila auf der Suche war nach ihrem Platz.
Genau.
Und dass sie da halt ein bisschen lost war oder ihre Kompetenz, da die Dynamik zu suchen oder Dynamik zu regulieren, halt erstmal nur vielleicht auch im Außen gesehen hat. Und dann eben, ja, ist es dir gelungen, das sozusagen nach innen zu lenken.
Richtig.
Und ja, diese Sache, die du beschreibst, dass sie jetzt im Grunde genommen intern ja sich mit um die Ordnung kümmert, indem sie Dynamik eingrenzt, ne, und das halt nicht mehr im Außen sucht. Und das Außen ist jetzt für sie unwichtiger geworden, weil sie halt innerhalb der Gruppe ja ihren Platz und ihre Anerkennung und ihre Aufgabe gefunden hat.
Genau.
Und darüber sieht man dann auch, wie wertig das für einen Hund ist. Ne?
Ja, und sie sieht, dass es sich lohnt, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten.
Ja, ne? Genau. Das ist ja dann auch der Punkt, wo die Anerkennung herkommt. Ne? Mhm. Und dadurch entsteht ja ein ganz festes Miteinander. Also, dass ja der Kern, was dann Bindung und Beziehung ausmacht und wo ja dann so eine ehrliche Verlässlichkeit auch drüber entsteht.
Mhm.
Ne? Durch diese Anerkennung. Und dafür braucht es dann halt kein Futter. Und hingegen, wenn wir jetzt nur damit beschäftigt wären, gegen den Hund zu arbeiten, weil wir das Verhalten abstellen wollen, dann wären wir in einem ewigen Kampf sicherlich, ja, in einem Gegeneinander anstatt im Miteinander.
Richtig,
ne?
Ja, das Verständnis füreinander wäre nicht da.
Ja.
Und ich wäre die ganze Zeit nur damit beschäftigt, ihr sogenanntes Fehlverhalten abzustellen.
Ja.
Und das ist ja wirklich krampfig.
Ne? Ja, genau.
Das heißt nicht, dass man Grenzen setzen muss, im Gegenteil, das ist auch wichtig. Ja, also auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir die Bedürfnisse der Hunde sehen, dass wir das Verhalten der Hunde verstehen.
Ja, absolut. Genau, und dass man den Hund sieht. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, ne? Und dass man eben nicht einfach nur kategorisiert und nicht einfach nur in gut und schlecht einsortiert, was ja auch ganz oft so ein bisschen gesellschaftlich vorgeprägt ist, ne? Also es ist ja ganz häufig schon ja vorgegeben, wie ein Hund zu sein hat. Und das beraubt uns dann auch so ein Stück weit unseren Blick auf die Sache. Also das beraubt uns auch unsere Offenheit dem Hund gegenüber, ne? Und natürlich, es geht ja auch um Sicherheit. Also dass man dann Hund nicht einfach über Zäune hüpfen lassen kann, ist ja völlig klar. Aber man würde halt, wenn man diese Kernkompetenz des Hundes eben nicht erkennt, dann befindest du dich einfach in diesem permanenten Kampf, weil du das dann abstellen willst. Und der Hund ist aber ja auf der Suche nach der Anerkennung und möchte sich ja irgendwie auch einbringen. Der möchte seinen Platz in der Gruppe finden. Das ist ja auch ein Bedürfnis von ihm. Und dann kommen wir einfach in so ein Gegeneinander und eben nicht ins Miteinander, sondern ins Miteinander immer erst in dem Moment, wo wir erkennen, worum es dem Hund auch geht und ein Stück weit auch bereit sind, ja darauf auch einzugehen. Ne?
Ja, richtig. Also die Hunde möchten sich auf uns verlassen können.
Ja.
Und wenn wir Sachen mit denen machen oder von ihnen verlangen, die gegen ihre eigene Natur sprechen, dann kommen wir in einen Konflikt.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir mehr sehen können, was unsere Hunde mitbringen und wie sie sich auch einbringen können, dann haben wir da auf jeden Fall einen viel verlässlicheren Umgang miteinander, weil wir uns eben verstehen.
Mhm. Ja. Ja, genau. Und das ist das, was dann auch genau die Verlässlichkeit auch ausmacht.
Ja.
Ne? Also wo so oft Menschen denken, man bräuchte einfach nur das beste Futter oder ne? Oder ach, dann nehme ich doch die Leberwurst oder ach, dann nehme ich doch die Bockwurst. Ja, wenn ich keinen Käse dabei habe, dann funktioniert gar nichts. Ja, das braucht man halt eigentlich alles nicht, wenn man die Anerkennung an die richtigen Stellen packt irgendwie.
Ja, da gehe ich sogar auch so weit, dass, also mich stört auch dieses Handling alleine schon, ne? Deswegen habe ich Futter gar nicht dabei. Mich stört das Futter tatsächlich in der Verbindung. Für mich steht das dann so dazwischen und das macht für mich irgendwo auch gar keinen Sinn, etwas zu belohnen, wenn ein Hund das doch sowieso gerne macht, ne?
Ja.
Und wir machen ja auch gemeinsam Dinge. Wir halten uns mal an Wegrändern irgendwo auf, wo wir so ein paar Baumstämme haben oder auch mal andere Sachen haben und gehen auch mal zusammen in die Aktion.
Mhm.
Und auch da käme ich gar nicht auf die Idee, einen Hund zu belohnen dafür, dass er auf einen Baumstamm springt. Ich möchte, dass Hunde einen Baumstamm, wenn sie einen sehen und entweder sie haben Lust, da drauf zu springen oder nicht. Und ich habe Lust, drauf zu springen, also springe ich drauf. Und Hunde lieben das auch. Aber wer es nicht möchte, der sucht dann lieber irgendwas im Laub.
Ja.
Also es ist schon schön, wenn man sieht, dass Hunde gerne einfach in die Aktion gehen und ja,
gerne mitmachen.
Und so Futter, das würde immer irgendwie so eine Bremse
in der Verbindung
auslösen.
Sein,
ne? Ja, mhm. das stört einfach. Mhm. Also das, ja. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber für mich fühlt sich das dann einfach wie ein Störfaktor an.
Mhm. Ja. Ja.
Wenn ich mit meinen Kindern durch den Wald laufe, ich bin Mutter von 2 Kindern, inzwischen sind die erwachsen, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, wir sind auch damals früher durch den Wald gelaufen. Ich käme nicht auf die Idee zu sagen, wenn du jetzt hier balancierst, bekommst du dafür einen Keks.
Ja, ne? Ein Bonbon.
Ja.
Ja, also genau, ich kann das total nachvollziehen und das ist auch meine Erfahrung und ich gehe das zu 100% mit, weil Futter verändert den Fokus und
ja.
Der Hund ist, also das stört die Verbindung in dem Sinne, dass der Fokus von dem Hund, also natürlich, es gibt unterschiedlich verfressene Hunde, aber es kann eben ganz häufig passieren, dass der Fokus dann ja nicht bei dir ist, sondern bei dem Futter. Und wenn der Hund mit seiner Aufmerksamkeit ja nicht bei dir ist, dann kann er ja auch nicht in der Verbindung sein. Ne? Dann kann er dich nicht wahrnehmen, dann nimmt er nur noch das Futter wahr. Und das ist das, was die Verbindung stört, weil man sich nicht gegenseitig wahrnehmen kann. Dann das stört den Informationsfluss, der ja eben nicht nur verbal, sondern vor allen Dingen nonverbal stattfindet. Und da ja, sind ja ganz, ganz viele Faktoren, die da mit reinspielen. Und deswegen, ja, ist das, also kann ich das total nachvollziehen, dass Futter in ganz vielen Punkten sogar eher störend ist, vor allen Dingen hinsichtlich einem so natürlichen Umgang.
Ja, und man lenkt ja dann auch die Aufmerksamkeit, also natürlich von einem selber weg und dann eben aufs Futter.
Mhm.
Und man lässt die Hunde dadurch auch so ein bisschen weniger in die Natur blicken, ne?
Ja.
Also das, was eigentlich auch in unserem Umfeld stattfindet.
Mhm.
Wenn ich einen Hund habe, der immer nach meinem Futter guckt,
ja.
Der guckt ja nicht nach Außenreizen, die er vielleicht melden muss oder
ja.
So. Ne?
Ja.
Und dann habe ich nur so einen ganz engen Fokus und
mhm.
bin gar nicht wirklich mit dem Hund auf Augenhöhe so unterwegs, sondern
ja.
es geht eigentlich dann nur noch ums Futter.
Genau.
Und Futter an sich verteufle ich auch nicht grundsätzlich,
mhm.
aber wenn wir so im Wald unterwegs sind, dann stört es mich halt.
Mhm.
Ne?
Ja. Ja.
Es kann zum Beispiel Futter in anderen Situationen, wenn ich jetzt einen sehr, sehr unsicheren Hund habe und ich kann mit Futter irgendwie die Nase involvieren, mhm. sodass er sich dann irgendwas zutraut, was er vielleicht mhm. ohne Futter nicht macht. Ne? Oder,
ja.
oder wenn man Tricks beibringen will,
ja.
Ja. kann man das natürlich auch machen.
Ja. Ja.
Aber für mich im Alltag mit der Hundegruppe ergibt das keinen Sinn.
Mhm.
Man kann mal ein Picknick machen mit den Hunden.
Ja.
Das ist wiederum eine auch sinnvolle Sache, die man
mhm.
machen kann, weil es dann auch gleichzeitig darum geht, zu respektieren,
mhm.
zu warten,
mhm.
Ressourcen
mit einzubringen.
Mit einzubringen.
Mhm.
Aber wie gesagt, ich hab gar kein Futter dabei.
Ja, 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 sehr schön. Braucht man auch tatsächlich
ja.
nicht so wirklich. Genau, und das ist eben auch eine Sache, die man so, ja, eben so differenzieren muss. Und das, finde ich, hast du, ja, genau so richtig gut beschrieben, weil dieses Miteinander eigentlich auch so, ja, intrinsisch motiviert ist und ja, sowohl unser Wunsch als Mensch ist oder sein sollte und eben auch der Wunsch des Hundes ist eben ja einfach gemeinsam irgendetwas zu tun, ne? Und auch ein spannender Aspekt oder ein wichtiger Aspekt, den du genannt hast, ist, dass uns das nicht auf Augenhöhe sein lässt. Weil dadurch, also wenn ich als Mensch die Ressource Futter habe und über die Ressource Futter verfüge und entscheide, wann der Hund es haben darf und wann nicht, habe ich ja auch direkt ein Machtgefälle hergestellt. Und dann sind wir ja auch nicht wirklich auf Augenhöhe mhm. in einer gewissen Weise.
Mhm.
Ja, das kann auch ein Miteinander schaden, ne? Was jetzt nicht bedeutet, wie du es auch gesagt hast, dass es nicht auch sinnvoll ist, in manchen Situationen eben Futter einzusetzen. Also Futter ist für mich auch ein Mittel zum Zweck in bestimmten Situationen einfach, ne? Aber man muss da schon sehr bewusst mit umgehen, weil es kann eben genau miteinander Kommunikation, Verbindung eben auch ja, stören.
Mhm.
Ne? Ja, das heißt, wir haben ja eben auch schon ein paar Mal die natürliche Kommunikation erwähnt, also die natürliche Kommunikation mit dem Hund. Was würdest du sagen, wird dadurch möglich?
Also, wenn ich natürlich kommuniziere, dann bin ich in dem, was ich sage, authentisch.
Mhm.
Und dadurch für den Hund viel lesbarer, als wenn ich jetzt meine Sprache auf, was weiß ich, Kommandos reduziere.
Mhm.
Das heißt, ein Hund beobachtet uns 24/7
mhm.
und kriegt natürlich mit, wenn sie das und das fühlt, dann strahlt sie das und das aus oder wenn sie das und das sagt, ne? Und den Tonfall und Energie, Gestik, alles Mögliche werten die nonstop aus. Das heißt, wenn ich jetzt plötzlich mit dem Hund anfangen würde, nur noch in Kommandosprache zu sprechen, dann würde der Hund denken, warum redet die so komisch mit mir? Ja, ja, die ist den ganzen Tag normal und dann wendet sie sich an mich und redet nur noch komisch. Das heißt also, meiner Meinung nach sind Hunde unglaublich empfänglich für Energien. Und unsere Energie macht aus, was wir denken, was für eine Haltung wir haben und das strahlen wir aus. Und das kommt sofort bei den Hunden an. Und wir kriegen das mit häufig, wenn wir Menschen beobachten, die zum Beispiel Respekt vor Hundebegegnungen haben. Dann siehst du häufig, dass die schon vorher angespannt sind und das kann nur so auch auf den Hund dann übertragen werden. Oder anderes Beispiel, wenn ich ganz entspannt zu Hause auf dem Sofa sitze und der Hund liegt da auch und schläft und dann denke ich irgendwie, ja, jetzt gehst du mal langsam hoch, dann steht der Hund schon auf und man wundert sich, warum der Hund schon aufsteht.
Ja, ja. Ja?
Oder wenn ich auch ganz normal mit dem Hund spreche, der liegt irgendwo auf dem Boden rum und sollte aber eigentlich auf der Decke liegen, weil er da gerade einen Posten hat, übernimmt oder den besten Blick hat.
Ja.
Und er aber weiß, ne, das ist jetzt gerade nicht seine Aufgabe, ist nicht zuständig, dann kann ich halt sagen, gehst du mal bitte auf deine Decke. Und er weiß sofort, der ist gemeint und er weiß auch genau, was er machen soll.
Ja, ja.
Da brauche ich noch nicht mal den Hund anzuschauen dabei, der weiß genau.
Ja, 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 ja.
Und das ist alles möglich, wenn ich ganz natürlich kommuniziere.
Ja, genau. Also einfach nicht zu technisch an die Sache rangehen, weil dieses Technische unsere Authentizität beraubt und dann ja auch ein Stück weit unsere Glaubwürdigkeit.
Ne? Ja.
Ja, und genau, und auch ganz schön beschrieben, weil eigentlich ist es ja auch unsere Authentizität und unsere innere Haltung, die uns ja auch eine gewisse Präsenz verschafft. Ne? Also das nehmen wir uns ja vielleicht auch selbst, wenn wir eben zu technisch denken oder uns auch zu technisch an den Hund wenden. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, immer wieder spannend, weil ich ja auch mit den Menschen, die ich so begleite, ja genau diesen Weg gehe. Ne? Also die meisten kommen ja mit einem sehr technischen Gedanken zu mir, weil es einfach leider ja so gang und gäbe ist, nach wie vor über Kommandos eher mit dem Hund zu kommunizieren.
Ja, wir dürfen den Hunden da durchaus mehr zutrauen und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir heutzutage viel zu selten oder zu wenig den Hunden zutrauen, was sie alles mitbekommen. Und was sie alles wahrnehmen und was sie alles aufnehmen.
Genau, ja. Und wo ist das Gemeinsame? Ne? Mhm. So, das Gemeinsame haben wir ja nicht, wenn wir, sage ich mal, so ein Stück weit von oben herab denken, immer mit so einer Erwartungshaltung an den Hund, was er zu erfüllen hat, wie er zu sein hat, dann haben wir ja nichts Gemeinsames. Ne? In dem Moment, wo wir aber, sage ich mal, gemeinsam unterwegs sind und zum Beispiel auch gemeinsam, wie du es vorhin beschrieben hast, uns um die Außenwelt kümmern oder um die Gruppe kümmern, dass es allen gut geht und so weiter, dann haben wir ja direkt auch eine Gemeinsamkeit und eben der Kern des Miteinanders. Ne?
Ja, genau.
Ja, und das braucht natürlich dann auch eine authentische Kommunikation, das braucht ja ein authentisches Verständnis auch von den Situationen. Also da spielt ja natürlich unfassbar viel mit rein. Ne? Und ich finde auch, und vielleicht ist das auch ein Stück weit deine Erfahrung, dass über eine natürliche Kommunikation auch eine tiefere Verbindung entstehen kann.
Ja, je natürlicher, desto besser. Unsere Hunde verhalten sich auch natürlich.
Ja.
Und auch da ist es eben genauso wichtig, dass das ein gegenseitiges Respektieren ist, ein gegenseitiges Wahrnehmen ist. Und je weniger wir uns mit Mechanik und Technik und Methodik und so weiter befassen, desto mehr Impulse kommen auch aus dem Bauch, was ich ganz wichtig finde, Instinkt und Bauchgefühl. Und desto enger sind wir natürlich mit den Hunden auch zusammen, weil die sind sowieso so.
Ja.
Und wir dürfen als Mensch lernen, auch ein bisschen mehr davon zu bekommen und die Erwartungshaltungen runterzuschrauben gegenüber dem Hund und dafür mehr ins Bauchgefühl kommen und ja, auch mal mehr so reinfühlen in den Hund.
Ne?
Was denkt er, was fühlt er, was sieht er, sodass ich auch schneller, besser wahrnehmen kann, warum ein Hund dann plötzlich irgendwas als besorgniserregend empfindet.
Ja.
Und dann kann man natürlich auch viel schneller dem Hund vermitteln, nein, du brauchst dir jetzt wirklich keine Sorge haben, ich kümmere mich.
Mhm, genau. Also zusammengefasst eigentlich mehr ins Fühlen statt im Denken zu sein und also mehr auf seine Intuition vielleicht auch zu vertrauen, um dann auch, ja, auch da wieder mehr in ein Miteinander, in eine gemeinsame Kommunikation zu finden und dann auch viel schneller zu reagieren zu können. Ne? Weil wenn wir aus unserer Intuition heraus ja handeln und reagieren, dann ist das ja ein viel direkterer Weg, als wenn wir erstmal überlegen, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch, was würde jetzt XY machen oder
ja, wie auch immer. Ja, und da verlieren wir ja kostbare Zeit, absolut, weil der Hund ist ja schon längst in der Situation
genau,
drin.
Genau, ja. Und er merkt, dass wir gerade ganz woanders sind, weil wenn wir irgendwo richtig in unserem Kopf unterwegs sind, ja, auf irgendwelchen Abwegen, sage ich mal, dann sind wir ja schon gar nicht mehr in der Situation und dann ist es ja klar, dass er sich vielleicht viel verantwortlicher fühlt, weil das ist ja auch etwas, was die sofort merken und was ja auch einen Teil unseres Austausches ausmacht, dass der merkt, sind wir jetzt präsent und da oder sind wir eben mit unseren Gedanken gerade woanders, ne? Und das ist einfach auch immer wieder unglaublich spannend, weil wenn man sich einmal da so für ja, entschieden hat und diesen Blick so entwickelt hat, dann kann man ja gar nicht mehr, also dann kann man es ja gar nicht mehr nicht wahrnehmen. Und es ist einfach ja so interessant, was uns unsere Hunde auch über uns selbst so erzählen und natürlich auch über die Umwelt und auch über andere Menschen.
Und das wäre übrigens noch ein schönes weiteres Thema. Inwiefern zeigen uns unsere Hunde unsere Entwicklungsfelder? Mhm. Ne? Weil die finden 100% und das kennt jeder Hundehaltende, unsere Triggerpunkte.
Absolut.
Und das ist das Tolle, weil wer einen Hund hat, hat so die Möglichkeit, sich, wenn er sich dafür öffnen kann, sich weiterzuentwickeln. Ja. Also machen Hunde aus uns Menschen bessere Menschen.
Ja, das ist sogar wissenschaftlich erwiesen.
Ach, guck.
Ja, ganz genau. Ja, und das werde ich mir notieren und ich habe nichts dagegen, dass es dann noch ein zweites Gespräch
sehr
gibt
gerne
und wir mal so über unsere persönliche Entwicklung sprechen, die vielleicht so durch unsere Hunde angestoßen wurde oder was unsere Hunde aus uns so rausgekitzelt haben.
Ja, das ist wirklich ein super, super spannendes Thema auch.
Absolut, finde ich auch. Und das ist so eine schöne Reise, auf die man da auch gemeinsam mit seinem Hund gehen kann. Und da steckt unglaublich viel Wachstum für einen selbst auch drin, wenn man bereit ist, hinzuschauen und offen zu sein. Ne?
Absolut, ja.
Ja, dann vielleicht, genau, du hast ja vorhin auch schon so über die Kompetenzen gesprochen, die ja dann auch in deiner Hundegruppe vertreten sind und die einzelnen Aufgaben und dass man ja sozusagen als Führungsperson natürlich einmal den Rahmen im Blick behält, ne, dass niemand über die Stränge schlägt und jeder auch natürlich seinen Raum und seinen Platz hat. Und dann sind das aber ja ganz unterschiedliche Hunde. Also die sind ja jetzt nicht alle von dir, du hast ja nur zwei und dann kommen ja noch die Gasthunde dazu. Wie wählst du denn neue Hunde für deine Gruppe aus? Hast du dann die Kompetenzen auch schon immer so im Blick und weißt, ach, mir fehlt jetzt noch XY? Also hast du da vielleicht ein Schema, wie du da vorgehst?
Nee, es ist eher andersrum. Ich nehme die Hunde auf und schaue mir die Hunde an, schaue dann, was bringt der Hund mit und wie kann er sich in die Gruppe einbringen. Und ich schaue dann weniger danach, habe ich die Kompetenz schon? Nee, brauche ich nicht. Oder dann müssen die halt sich arrangieren. Mhm. Ne? Ich hatte erst einmal einen Fall, da habe ich nach, ich glaube, 2 Jahren, habe ich dann, da war eine Doppelbesetzung so massiv, dass es dann ins Management gekippt ist und ich musste mich dann von einem Hund wieder lösen. Mhm. Aber das ist eher die Ausnahme. Meistens ist es so, dass sich die Hunde dann auch eine Position teilen können und wir dann im Miteinander bleiben. Aber gucke ich eben, da gibt's ja immer auch Nuancen oder Möglichkeiten, das aufzuteilen.
Mhm.
Na, dann muss man halt eben gucken, dass das schon passt. Ich gucke dann eher, aber das ist auch nur eine Geschmackssache für mich, dass ich zum Beispiel eher langsame Hunde dann mal versuche, in eine Gruppe zu tun und dann die schnelleren. Aber das hat dann eher so den Grund, dass ich dann auch mal ein bisschen Tempo rein oder mehr Strecke schaffe oder sonst was. Und manchmal habe ich auch bewusst genau gemischte Gruppen, weil die Hunde dann auch dadurch lernen, mit Rücksicht aufeinander zu nehmen. Ne? Wir gucken, dass wir das Tempo von dem langsamen Hund einhalten. Wenn ich so einen ganz jungen Hund dabei habe oder wenn ich schon einen älteren oder wenn ich einen Hund dabei habe, der sowieso einfach langsam unterwegs ist, dann machen wir einfach nicht so viel Strecke, sondern gehen dann mehr dann auch so auf irgendwelche sogenannten Spielplätze, also Räume, die ich freigebe, um in Aktionen zu gehen. Mhm. Das kann man schon ganz gut so dann organisieren. Und wenn ich mal mehr Strecke machen möchte, dann ist es halt eher für mich. Ne? Mhm,
ja, auch aber, ganz.
Ja. Aber natürlich, wenn Hunde eher dynamisch unterwegs sind, dann sind die auch untereinander natürlich ein bisschen spritziger.
Mhm. Ne? Das ist, ja, klar. Da, also in so einer Gruppe entstehen auch Eigendynamiken, ne? Genau wie unter Menschen eben auch.
Ja.
Hat man das auch in der Hundegruppe. Und das ist dann schon auch nicht immer einfach, dass sage ich mal, in einem Rahmen zu halten. Das muss man schon auch gut im Blick haben, ja.
Ne? Ja, genau. Wenn ich eine dynamischere Gruppe habe, dann ist natürlich meine Aufgabe zu sehen, dass ich nur das freisetze, was ich auch wieder eindämmen kann. Das ist ein Zitat von Ursula Löckhoff. Ja. Das ist ganz wichtig. Sonst läuft mir das Ganze natürlich aus dem Ruder.
Klar, dann verliert man die Kontrolle und dann, klar, ist logisch. Mhm. Das schlägt dann über die Stränge. Das ist ja auch die Leine immer ein tolles Hilfsmittel.
Wichtiges Hilfsmittel.
Das auch dosiert zuzulassen, so Dynamik. Genau, ist auf jeden Fall immer spannend und jeder Hund bringt ja was Neues mit. Selbst wenn man viel Erfahrung hat, muss man trotzdem immer noch, finde ich, sich diese Offenheit bewahren, um zu gucken, was bringt der mit. Also nicht zu voreingenommen auch da daran zu gehen.
Ja,
ne?
Und man sollte auch den Hund nicht nur darauf reduzieren natürlich.
Ja,
ne? Also die bringen ja ganz viel Wesen, Charakter und Eigenarten auch mit. Und das macht es eben genau so wertvoll und so spannend, dass wenn ich jetzt einen ganz lustigen Hund dazwischen habe, dann darf der sein Lustigsein auch ein Stück weit ausleben. Da muss ich dann gucken, dass die Leila nicht zu schnell zu viel begrenzt. Zum Beispiel,
genau.
Ne, weil das ja auch schön ist, wenn einer mal so die Gruppe auflockert, dann hast du mal einen Hund, der sehr bemüht ist um jedes einzelne Mitglied und dann siehst du tatsächlich, wie der Hund dann auch rumläuft und allen mal auf die Nase schaut, so geht's dann noch gut.
Ja.
Also da ist schon wirklich viel Interaktion in der Gruppe, wenn man da mal wirklich den Blick drauflegt.
Ja. Ganz, ganz viel soziale Interaktion, ganz viele unterschiedliche Kompetenzen, ne? Also die bringen ja alle mehrere Kompetenzen mit, das ist ja auch immer, ne? Sie haben ja nicht nur eine Kompetenz und ja, das ist auch etwas, was ich immer beobachtet habe, passiert so wahnsinnig viel und genau wie du so auch wieder so schön beschreibst, da sind auch unterschiedliche Interessen in so einer Gruppe, ne? Und dann halt zu gucken, dass halt jeder aber auch ein Stück weit er selbst ja auch sein darf, ne? Also dann hat man ja Hunde, die sind ein bisschen ernsthafter, manche, die sind ein bisschen lustiger und natürlich darf der Ernsthafte ernsthaft sein und der Lustige lustig, aber halt in so einem Rahmen, dass sie sich gegenseitig dabei jetzt nicht zu sehr stören oder eingrenzen, ne? Und das ist ja dann auch die Aufgabe eines Gruppenführers.
Ja, da kann man natürlich auch wieder Vergleiche ziehen im Kindergarten oder in der Schule. Ne? Da man hatte so einen Klassenkasper. Und der bringt natürlich ein bisschen Stimmung rein und das ist auch gut, aber man muss eben auch gucken, dass der dann nicht zu viel Bühne bekommt.
Richtig, genau. Und dass dann halt ruhigere entweder nicht mehr gesehen werden oder dass es eben vielleicht auch nicht alles nur ins Alberne driftet, so, ne? Also es ist alles wertvoll und es hat alles irgendwie seine Berechtigung, aber gleichzeitig reguliert sich alles so ein Stück weit auch gegenseitig, dass die einzelnen Facetten eben ein Ganzes bilden und sich nicht gegenseitig überschreiben oder zu viel Raum einnehmen. Also es muss für alles Platz sein, sozusagen.
Ja, ja,
ne?
Ja.
Mhm. Sehr, sehr schön. Ja, was würdest du denn sagen, macht dir am meisten Freude bei deiner Arbeit mit den Hunden?
Das ist, glaube ich, dieses komplette Eintauchen in die Hundewelt. Das ist für mich extrem faszinierend. Und ich habe ich ja eingangs schon gesagt, bei der Vorstellung, dass ich ja mir sehr spät erst meinen ersten Hund angeschafft habe. Und damals habe ich mich natürlich mit dem Thema Hund, ich dachte immer schon damals gut auseinandergesetzt, aber ich habe gar nichts gesehen. Und was man da jetzt sieht, wenn man mit so einer Gruppe unterwegs ist im Wald, da bin ich dann auch zu 100% voll und ganz in der Gruppe. Und das ist das, was mir halt Freude bringt.
Mhm.
Es ist aber nicht immer alles super einfach und schön und lustig und Friede, Freude, Eierkuchen. Man muss dabei auch sehen, dass auch Sachen passieren können, die man eben nicht eingeplant hat oder dass man in der Umwelt Sachen nicht regulieren kann, die man gerne anders hätte.
Mhm.
damit muss man natürlich auch umgehen. Mhm. Das Tolle ist, du hast immer unvorhersehbare Dinge. Du musst lernen und du musst dich darauf einlassen und öffnen können, sich weiterentwickeln zu wollen. Mhm. Und auch das, also dieses Betreten von ungewohntem Terrain ist auch spannend dabei. Mhm. Sich Herausforderungen stellen, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hat und auch mal Rückschläge einzustecken. Mhm. Also man darf sich da auch durchaus schon mal in Demut üben zwischendurch, ne? Also das ist einfach mega spannend, das Ganze. Also da bin ich voll drin und das ist das, was mir Freude bereitet.
Ja, das ist halt Leben, ne? Also das lässt sich halt nicht planen, ne? Ja. So, und man nimmt gemeinsam mit den Hunden in dem Moment am Leben teil, ne? Und der Wald gehört ja nicht euch, das heißt, ne, man teilt sich den Ort mit Tieren, mit anderen Menschen und da passieren unvorhersehbare Dinge. Also man kann eigentlich vor keinem Spaziergang wissen, wie es ausgeht.
Nee, und das ist auch wieder ein wichtiger Punkt. Man weiß natürlich nicht, was einen erwartet.
Ja.
Und da darfst du dann auch weder mit einem ängstlichen Gefühl losmarschieren und noch mit einem überheblichen. Also man muss sich da wirklich, sag jetzt mal, runterholen und dann in die sich darauf einlassen. Mhm. Ne?
Ja. Genau, und da hast du eigentlich auch ein ganz wichtiges Kernthema angesprochen, weil da geht es auch gar nicht nur um die, sage ich mal jetzt, Führungskompetenz von einem Hund, sondern vor allem eigentlich um Selbstvertrauen von einem selbst. Weil um eben, sage ich mal so, zuversichtlich einfach neuen Situationen zu begegnen oder ja ganz bewusst auch einfach sich dann tagtäglich eigentlich so neuen Sachen zu stellen, ne, dafür braucht es eben Selbstbewusstsein. Und da sind wir dann wieder ja bei dem Thema, was wir vorhin so angerissen haben, die eigene Reise in dem ganzen Kontext.
Genau, ne? Genau. Selbstzweifel helfen einem da nicht weiter und den Hunden schon mal erst recht nicht.
Ja, ne? Genau. Trotzdem gehören sie irgendwie dazu. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um?
Genau.
Ne? Lassen wir uns davon einschränken oder
Gehen wir es an.
Genau, oder gehen wir es an. Ganz genau. Entweder machen wir unseren Raum dann selbst kleiner oder wir schaffen es auch wieder, unseren eigenen Raum dann darüber zu erweitern und unsere Möglichkeiten. Ne? Ja, es ist einfach ein unglaublich spannendes und vielschichtiges und umfangreiches Thema. Man kann es nur immer wieder sagen und feststellen. Und es ist so spannend, was es mit einem selbst zu tun hat. Und es ist so spannend, wenn man es schafft, so ja den Hunden auch auf so einer tieferen Ebene zu begegnen und sie auch auf dieser Ebene zu sehen, was es mit einem selbst macht und auch mit dem Gesamten und mit der Gesamtdynamik. Und deswegen, ja, absolut spannend. Ja, abschließend noch eine Frage. Und zwar haben wir ja jetzt viel über so natürliche Kommunikation gesprochen und auch über vielleicht auch die eigene Entwicklung und was es so braucht im Miteinander. Das hört sich sicherlich für den einen oder anderen so ein bisschen, ja, vielleicht alternativ oder wie auch immer an, weil es eben leider noch nicht so verbreitet ist. Ich nehme schon wahr, dass dieser Blick auf den Hund immer mehr wird. Aber dennoch, ja, sind die allermeisten eher so ein bisschen im Kommandodenken. Was würdest du dir denn für die Hunde in unserer Gesellschaft wünschen?
Also auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass sie mehr Wertschätzung bekommen. Also das heißt nicht, dass, also ich will damit nicht sagen, dass Hunde nicht von uns Menschen wertgeschätzt werden, aber wie die Hunde betrachtet werden. Ich würde gerne sie mehr als Persönlichkeit gesehen wissen. Mhm. Weil jeder Hund ist so individuell, dass eine drüber gestülpte Technik oder Methodik macht diesen Hund zu einem S. Mhm. Und es ist aber ein Charakter dahinter und der spricht, der sagt was. Mhm. Und da würde ich gerne, dass wir uns noch mehr sensibilisieren könnten und uns öffnen würden dafür, das wahrzunehmen, was Hunde uns mitteilen. Mhm. Das liegt mir sehr am Herzen. Ja, dieses Abschalten von Fehlverhalten mal beiseite schieben und dann sich wirklich mehr dem Hund zuzuwenden. Warum macht er genau dieses Verhalten und dann auch mal in die Eigenreflexion gehen?
Ja. Deckt sich sehr mit meinen Wünschen. Ja. Aber das ist sicherlich ein Grund, warum du hier sitzt. Genau. Ja. Liebe Katrin, das war ein unfassbar tolles Gespräch. Ich weiß, dass wir hier noch Stunden weiter quatschen könnten und sicherlich wird es auch noch ein Nachgespräch geben, von dem ihr nichts mitbekommt. Aber ich danke dir auf jeden Fall ja von Herzen, dass du da warst, dass du so offen warst, deine Geschichten mit uns zu teilen und uns ja einen Einblick in deine Perspektiven und in deine Welt mit den Hunden gegeben hast. Herzlichen Dank.
Ja, ich danke dir auch für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Bis ganz bald und ja, vielleicht gibt es ja eine Fortsetzung von uns beiden.
Würde mich freuen, ja.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Was für ein umfangreiches Gespräch. Ich hoffe sehr, du konntest uns gut folgen und vielleicht sogar für dich den ein oder anderen Impuls gewinnen. Wieder mal wird deutlich, wie wichtig die Kommunikation als Bindungswerkzeug einer Beziehung ist und wie wichtig unser menschliches Verständnis vom Hund ist, um ihnen gerecht werden zu können. Unser Miteinander ist komplex, unser Miteinander ist umfangreich und wir dürfen verstehen, dass wir uns als Mensch immer mit einbeziehen müssen. Viel zu häufig grenzen wir uns selbst aus, weil unser Blick rein auf den Hund gerichtet ist. Dabei ist das, was er macht und tut, ganz häufig seine Antwort und seine Ansprache an uns. Wir können unsere Hunde nur verstehen, wenn wir ihr Verhalten als ihren Ausdruck und ihr Kommunikationsmittel betrachten und den Dialog erkennen, den sie im Grunde permanent mit ihrem Umfeld führen. Haben wir einmal einen entsprechenden Blick und eine entsprechende Perspektive eingenommen, haben wir einmal verstanden, welche Relevanzen und Werte in der Hundewelt von Bedeutung sind, dann entsteht eine Nähe und eine Verbindung, von der ich schon viele Menschen habe sagen hören, dass sie dies nicht für möglich gehalten haben und die wir uns tief in unserem Inneren alle wünschen. Unsere Hunde begleiten uns nicht nur durch unseren Alltag, sondern auch auf der Reise zu uns selbst, sofern wir bereit sind, diese anzutreten. Und an dieser Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank an Katrin. Vielen Dank für dein Vertrauen, deine Offenheit und deinen Blick auf die Dinge. Jeder Hund in deiner Gruppe darf sich sehr glücklich schätzen, an eine so empathische und verständnisvolle Gruppenführerin geraten zu sein. Und wenn du Katrins Arbeit ein Stück live verfolgen möchtest, dann kannst du das auf ihrem Instagram-Kanal tun. Denn dort gewährt sie täglich Einblicke in ihren Dogwalker-Alltag. Und nun vielen Dank an dich fürs Zuhören, fürs Dabeisein und fürs Dranbleiben. Für den Fall, dass du Lust bekommen hast, die Theorie in die Praxis umzuwandeln und mehr über Beziehung und Kommunikation zum Thema Hund erfahren möchtest, dann besuche gerne meine Homepage www.verstehe-deinen-hund.com. Hier findest du ein umfangreiches Angebot für ein besseres Verständnis unserer Hunde und zur Intensivierung der Beziehung. Jeden Mittwoch erwartet dich hier eine neue Folge. Möchtest du das nicht verpassen, dann abonniere gerne diesen Kanal. Und solltest du nicht bis zur nächsten Woche mit weiterem Input warten wollen, dann schau auch gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Ina Holz, verstehe deinen Hund. Hier kannst du mir auch gerne dein Feedback zum Podcast hinterlassen. Ich freue mich auf deine Nachricht und wünsche dir vorerst eine schöne Zeit und sage bis spätestens nächste Woche. Mach's gut und bis dahin, deine Ina.